Es ist eins US indonesischer Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 21. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Fokus der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Programm Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun Kusdaryati, Indah Rizky Sahania und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung unterstützt nachhaltige Sanitärentwicklung. Dammprojekte zur Stärkung der nationalen Ernährungssicherheit. Sozialminister Agus Gumiwang sagte, die Stromversorgung in Zentral-Sulawesi ist schon normal. Südost-Sulawesi und Südkorea entwickeln die erneuerbare Energie. ASEAN stimmt den indonesischen Vorschlag angesichts der ASEAN Thunfisch Eco-Labeling. Indonesien und Taiwan kooperieren im Lehrlingsprogramm für Landwirte. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Programme zur Verbesserung der Sanitärversorgung haben jetzt sowohl für die Regierung als auch für die Öffentlichkeit oberste Priorität, um die Veränderungen im Lebensstil der Menschen und ihrer Umwelt herbeizuführen. Indonesien ist eines der Länder, das immer noch mit Hygieneproblemen zu kämpfen haben, da der Großteil seiner Bevölkerung, insbesondere in ländlichen Gebieten, weiterhin einer ungesunden Lebensstilpraxis folgt, bei der es zu einer offenen Defäkation kommt. Die meisten Gemeindemitglieder in mehreren Regionen des Landes leben weiterhin ohne angemessene sanitäre Einrichtungen, für die sie eine offene Defäkation durchführen müssen. Daher wird die Regierung weiterhin verschiedene Finanzierungsquellen optimieren, um eine nachhaltige sanitäre Entwicklung auf nationaler und globaler Ebene zu erreichen. Um das Engagement für die Entwicklung von sanitären Anlagen auf regionaler Ebene zu erhöhen, arbeitet die indonesische Regierung mit allen Interessengruppen zusammen, um nachhaltige sanitäre Dienstleistungen durch Optimierung verschiedener Finanzierungsquellen umzusetzen. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtete, der Minister für nationale Entwicklungsplanung oder Bappenas Bambang Brojonegoro sagte kürzlich, dass diese Bemühungen durchgeführt werden, um bis Jahr 2019 einen 100%igen Zugang zu sanitären Einrichtungen zu erreichen. Dies entspricht dem nationalen mittelfristigen Entwicklungsplan oder RPJMN von dem Zeitraum 2015 bis 2019 und den Zielen für nachhaltige Entwicklung SDGs. Der Bau von Staudämmen und Wasserreservoirs mit Bewässerungsnetzen soll die nationale Ernährungssicherheit stärken, sagte der Minister für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau, Basuki Hadi Mulyono. Der Bau von Staudämmen ist Teil eines Programms zum Bau eines neuen Bewässerungssystems für 1 Million Hektar Ackerland und zur Sanierung des bestehenden Bewässerungssystems auf 3 Millionen Hektar Ackerland, sagte Minister Basuki weiter. Er sagte, derzeit von rund 7,2 Hektar bewässerten Ackerland nur 11% sind mit Wasser aus Staudämmen garantiert. Später, wenn die Projekte von 65 neuen Staudämmen abgeschlossen sind, würde der Prozentsatz auf 19-20% steigen. Er fügte hinzu, dass das Programm für Ernährungssicherheit die Unterstützung der Wassersicherheit benötigt und die Entwicklung von 65 Staudämmen soll die Wasserversorgung erhöhen und aufrechterhalten. Auf der Grundlage von Daten des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Wohnungswesen wird die Entwicklung der 65 Staudämme die Wasserspeicherkapazität von Stauseen auf 5,84 Milliarden Kubikmeter erhöhen, die 482.750 Hektar Ackerland bewässern könnten. Der Minister für soziale Angelegenheiten Agus Gumiwang Kartasasmita sagte am Freitag, den 19. Oktober 2018, dass die Elektrizität in Central Sulawesi nach den Erdbeben, Tsunami und Verflüssigungskatastrophen normal gewesen sei. Wie von der Antara Nachrichtenagentur zitiert, bemerkte Minister Agus, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung sehr schnell gewesen sei. Es ist bereits zu 100% restauriert. Die Bemühungen, die Macht in der Region wiederherzustellen, begannen 3 Tage nach der Katastrophe, die durch die schnelle Bewegung der Teams gekennzeichnet war, um Sicherheit zu stellen, dass die dortigen Bürger lange Zeit nicht unter der Dunkelheit leiden. Er wies auch darauf hin, dass die Treibstoffversorgung der Region ebenfalls normal gewesen sei. Außerdem sei die Telekommunikation reibungslos verlaufen, da die Leute keine Schwierigkeiten mehr hätten, Verwandte oder Freunde aus der Region oder von außerhalb zu kontaktieren. Die Provinzregierung Südost-Sulawesis und Südkorea arbeiten zusammen, die erneuerbare Energie zu entwickeln, um die Benutzung der Elektrizität in Südost-Sulawesi zu steigern. Der Stellvertreter der Provinzregierung Südostsulawesi, Harmin Ramba, teilte am Freitag, den 19. Oktober 2018, in Kendari der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Provinzregierung Südostsulawesi und der südkoreanische Investor im August 2018 in Kendari eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Harmin Ramba erklärte weiter, der südkoreanische Investor werde in Indonesien die Kaliandra Plantage bauen. Das Kaliandra Holz ist der Rohstoff für die Industrie in Südkorea, die Holzpellets herstellt. Das Holzpellet wird die Kohle ersetzen und wird als Brennstoff für ein Dampfkraftwerk benutzt. Als Folge der Absichtserklärung lädt die südkoreanische Regierung die Provinzregierung Südostsulawesi ein, in zwei südkoreanischen Ministerien die Präsentationen durchzuführen. Dem indonesischen Vorschlag angesichts der ASEAN Thunfisch-Ökomarkierung oder Eco-Labeling ist bei einem Treffen der ASEAN-Minister für Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Hanoi, Vietnam, zugestimmt worden. Es bleibt zu hoffen, dass die Zertifizierung der ASEAN Thunfisch Eco-Labeling eine Branding für ASEAN Thunfischprodukte bilden könnte. Der Experte des indonesischen Ministers für Gemeinschaftsangelegenheiten und interinstitutionelle Beziehungen im indonesischen Ministerium für Meereswesen und Fischerei, Suseno Sukoyono, erklärte der indonesischen Nachrichtenagentur oder Antara in Jakarta, dass die Bildung der ASEAN Thunfisch Eco-Labeling dazu diene, die Wettbewerbsfähigkeit der ASEAN Thunfischerei auf dem globalen Markt zu steigern. Daher wird ASEAN die Thunfisch Branding als ein nachhaltiges Produkt aufbauen. Er teilte mit, dass Indonesien die ASEAN Thunfisch Eco-Labeling seit 2012 initiiert habe. Im Prinzip wird dies den Bedarf der Fischereiunternehmer an diese Zertifizierung für die Thunfischer-Erhaltung ohne hohe Kosten decken. Die indonesische und taiwanische Regierung hat vereinbart, beim Programm des Landwirtenlehrlings zusammenzuarbeiten, die junge Generation von Landwirten die moderne und innovative Agrartechnologie erfahren, aufzubauen. Dies sagte der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman bei seinem Arbeitsbesuch in Taiwan in der letzten Woche. Wie die indonesische Nachrichtenagentur oder Antara berichtete, traf sich der Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman direkt mit dem taiwanischen Landwirtschaftsminister Chung Hsien Lin. Taiwan bietet dieses Lehrlingsprogramm für die indonesischen Landwirte an, ein modernes Landwirtschaftssystem direkt von taiwanischen Bauern zu lernen. Im Zufolge sei diese Kooperation sehr strategisch, Programme des Landwirtschaftsministeriums zur Schaffung der innovativen Menschenressourcen in diesem Bereich zu fördern. Liebe Zuhörer, nun hören Sie den Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Das Programm Fokus der Woche präsentiert Ihnen Ereignisse, die in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft anlocken.
Liebe Zuhörer, das Weltwirtschaftsforum WEF hat am Mittwoch, den 17. Oktober, den globalen Wettbewerbsfähigkeitsindex oder Global Competitiveness Index 4.0 erlassen. In diesem Index belegte Indonesien den 45. Platz von 140 Ländern. Diese Position ist 2 Ränge im Vergleich zu den vorherigen Positionen Indonesien im 47. Platz angestiegen. Die Position Indonesien ist noch schlimmer im Vergleich zu Singapur, das an zweiter Stelle stand, und Malaysia an 25. Stelle, sowie Thailand an 38. Stelle steht. Im ersten Platz ist es den Vereinigten Staaten USA gelungen, die beste seit 9 Jahren in Folge unter der Schweiz zu werden. Die Änderung der Methodologie bei der WEF-Ranking, die sie auf das Wachstum aufgrund der Technologie in Zukunft fokussiert, hat die USA gefördert, um an die Spitze zu stehen. In der Ausgabe 2018 hat das WEF mit Sitz in Genf allerdings eine neue Methode verwendet. Der Einsatz digitaler Technologie ist eine der Bewertungen dafür. Darüber hinaus brachte das WEF zum Ausdruck, dass die politische Polarisierung und fragile Wirtschaftswiederherstellung sehr wichtig seien, um neue Wege des Wachstums und Wohlstand zu definieren, zu bewerten und sie zu implementieren. In seiner offiziellen Erklärung erklärte das WEF, dass der Wettbewerbsindex jährlich erstellt wurde, um die globale Wettbewerbslandschaft gemäß der vierten Industrierevolution von 4.0 zu erfahren. Im Index stehen die USA an der ersten Stelle dann Singapur, Deutschland, die Schweiz und Japan. Einige Komponenten, die im Index erforscht wurden, sind unter anderem Institutionen, Infrastrukturen, Bereitschaft der Informations- und Kommunikationstechnologie, makrowirtschaftliche Stabilität, Gesundheit, Fachgebiet, Marktanteil, Arbeitsmarkt, Finanzsystem, Geschäftsdynamik, Innovationskapazität. Das Mitglied des WEF-Programmsrates Saadia Jahidi sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die USA ein Innovationszentrum mit flexiblen Arbeitern und großem Markt haben. Des Weiteren sagte der indonesische Ökonom des Institut für die Entwicklung der Wirtschaft und Finanzen INDEP, Yudhistira dazu, der Wettbewerbsfähigkeitsindex, der an der 45. Stelle steht, habe gezeigt, dass Indonesien immer noch Verbesserungen in verschiedenen Bereichen durchführen muss. Eins davon ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von lokalen Produkten auf dem internationalen Markt. Darüber hinaus sollte die Arbeitsterslage, einschließlich die industriellen Arbeitsbeziehungen, verbessert werden. Die Fähigkeit der Arbeitskräfte in der digitalen Industrie ist in Indonesien noch nicht optimal. Die Vizeleiterin der Indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin für Transportsektor, Carmelita Hartoto, erklärte, dass Kadin die Verbesserung des indonesischen Wettbewerbsfähigkeitsrang, der vom WEF im Jahr 2018 veröffentlicht worden ist, sehr begrüße. Trotzdem muss Indonesien noch hart arbeiten, um weiter vor allem im Innovations- und Arbeitssektor zu verbessern, sagte Carmelita weiter. Ihr zufolge solle Indonesien angesichts der derzeitigen globalen Wirtschaftslage einen Platz erhalten, da die derzeitige globale Weltwirtschaft nach einer neuen Ökobilanz suche. Liebe Zuhörer, das war der Fokus der Woche.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Wir beginnen mit dem Ereignis am 21. Oktober 1940. Ernest Hemingway erschien den Roman For Whom the Bell Tolls. Der Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway veröffentlichte seinen Roman namens For Whom the Bell Tolls am 21. Oktober 1940. Dieser Roman gilt als einer von seinem besten Werk. Dieser Roman erzählt über Robert Jordan, der einen amerikanischen jungen Mann in der internationalen Brigade während des spanischen Bürgerkrieges ist. Als Dynamit-Sprengstoff-Antreter wurde er beauftragt, bei einem Angriff in der Segovia-Stadt eine Brücke zu sprengen. Ernest Hemingway ist ein amerikanischer Schriftsteller, Kurzgeschichte-Autor und Journalist. Seine Arbeit hatte einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Literatur des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1986 war die Marshallinseln in Mikronesien von den USA unabhängig. Die Republik Marshallinseln ist ein Inselstaat im Mittleren Ozeanien. Er umfasst die gleichnamige Inselgruppe, die zu Mikronesien gehört. Mit 53.000 Einwohnern auf einer Fläche von nur 181 Quadratkilometern gehören die Marshallinseln zu den kleinsten Staaten der Erde. Die Republik mit Majuro als Hauptstadt ist mit den Vereinigten Staaten durch ein Assoziierungsabkommen verbunden. Amtssprachen sind die marshallesische Sprache und die englische Sprache. Bis zur Unabhängigkeit am 21. Oktober 1986 waren die Inseln ein von den USA kontrolliertes UN-Treuhandgebiet. Die über 1000 Inseln ragen im Durchschnitt nur 2 Meter über den Meeresspiegel hinaus. Deshalb wären sie sehr anfällig für den durch einen Klimawandel bedingten Meeresanstieg. Zum Inselstaat gehören auch das Eniwetok Atoll und das Bikini Atoll, die für Kernwaffentests genutzt wurden. Wir beenden unser Programm mit dem Ereignis am 21. Oktober 1994. Nordkorea und die USA unterzeichneten ein Rahmenabkommen, das Nordkorea dazu verpflichtet, sein Atomwaffenprogramm auszusetzen und Inspektionen zu genehmigen. Nach 10 Verhandlungen konnte eine Eskalation der Krise durch die Unterzeichnung des Genfer Rahmenabkommens zwischen den USA und Nordkorea am 21. Oktober 1994 verläufig abgewendet werden. Nordkorea verpflichtete sich darin zur Aufgabe seines Kernwaffenprogramms sowie zum Verbleib im Atomwaffensperrvertrag und zur Fortführung der Kontrollen durch die IAEO. Im Gegenzug sollten die in Nordkorea vorhandenen Graphit-moderierten Reaktoren mit US-Hilfe zu Leichtwasserreaktoren, die zur Herstellung von kernwaffenfähigem Plutonium nicht geeignet sind, umgerüstet werden. Zudem sollte Nordkorea bis zu deren Fertigstellung jährlich Öl Lieferungen zur Bewältigung seiner Energieprobleme erhalten. Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service in Jakarta.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Zentralausschuss der Sportverbandes sollte internationale Leistungen verbessern. Das Komitee des Nationalsportes Indonesiens oder KONI forderte alle Zentralausschüsse des Sportverbandes auf, die Leistungen, vor allem internationale Leistungen, zu verbessern. Das sagte der Leiter des KONI-Komitees, der ehemalige Generalmajor Tono Suratman, am 17. Oktober 2018 in Jakarta. Laut ihm solle Indonesien nach den Asian Games 2018 sich auf die zwei internationale Sportevents, nämlich die Südostasiatischen Spiele 2019 in den Philippinen und die Olympiade 2020 in Tokio, Japan, vorbereiten. Im Jahr 2020 werde auch die Nationalsportwoche stattfinden. Er fuhr fort, wenn alle Zentralausschüsse des Sportverbandes und die Athleten ihre besten Leistungen zeigen könnten, könne Indonesien dadurch auch gute Leistungen bei internationalen Sportevents erreichen. Die Leistungen Indonesiens bei den Asian Games 2018 wie unter anderem im Pencaksilat, Wandklettern und Gleitschirmfliegen seien sehr gut. Tono Suratman erklärte weiter, KONI habe einigen Athleten und Zentralausschüsse des Sportverbandes Preise verliehen. Durch die Verleihung dieser Preise hofft er, dass die Leistungen der indonesischen Athleten bei nächsten internationalen Sportevents sich verbessern könnten. Die Leistungen der Athleten während der Asian Games 2018 würden natürlich das KONI positiv beeinflussen, darauf man mehr vertraue, das Image Indonesiens durch Sport zu verbessern. Die Athleten und die Ausschüsse, die Preise erhielten, seien unter anderem Devia Rosmaniar, Rifki Ardiansyah Aroshid und der Leiter des Zentralkomitees des Indonesischen Tennisverbandes, Rildo Ananda Anwar. Inzwischen sagte der Minister für die Nationalentwicklungsplanung oder Leiter der Behörde für die Nationalentwicklung, Bambang Brojonegoro. Er fördere die gebauten Infrastrukturen für Asian Games 2018, vor allem die Sportstätte, die verwendet werden könnten. Die Betriebsnahme der integrierten Stadtbahn in Palembang, Südsumatra, gepflegt werden sollte, damit sie von den Gesellschaften genutzt werden kann. Nach Angaben der Nationalbehörde für Entwicklungsplanung beträgt die Investition für die Konstruktion für Asian Games 2018 etwa 1,9 Milliarden US-Dollar von 2015 bis 2018 in Jakarta, Palembang und West Java. Inzwischen forderte der indonesische Minister für Sport und Jugend, Imam Nahrawi die Ausschüsse der Sportföderationen auf, die internationalen Sportevents anzuziehen, um die Infrastrukturen der Asian Games 2018 zu nutzen. Der Minister fuhr fort, dass das Hauptziel Indonesiens nach den Asian Games 2018 die Erreichung der Leistungen bei der Olympiade 2020 in Tokio, Japan und Asian Games 2022 in Guangzhou, China sei. Das war das Programm Unser Indonesien.
Dies und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir Sie über Events, Entdeckungen, Flora und Fauna, Technologie sowie Wissenschaft informieren. Unser heutiges Thema ist das Ciletuh Geopark Festival 2018. So bleiben Sie bei uns bei der Stimme Indonesiens in RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 3325 kHz auch über Livestream in www.voinews.id/German oder RRI Play auf Google Play Store hören. Das Ciletuh Geopark Festival oder CGF fand wieder statt. Dies ist das vierte Jahr der Veranstaltung, die im Programm des Indonesischen Ministeriums für Tourismus verankert ist. Dieses Event, das von 13. bis 14. Oktober 2018 veranstaltet wurde, stellte vielfältige kulturelle Darbietungen, insbesondere die traditionelle Kultur von Sunda dar. Das Besondere dieses Event ist, dass die Besucher nicht nur viele traditionelle Kulturgüter von Sunda, sondern auch die Schönheit des Ciletuh Geoparks genießen können. Mehr als 200 Künstler traten in vielen kulturellen Attraktionen und regionalen Kunstattraktionen auf. Darunter waren schnelle Kunstattraktionen. Darunter waren schnelle Kunstattraktionen, rengkak penyadap cipeng, gondang, tutung gulan, suligar, pencak silat, und wayang golek. Der Minister für Tourismus Arif Yahya sagte, dass dieses Event von Kunst- und Kulturliebhabern besucht werden musste, weil die gezeigten Attraktionen sehr stilvoll waren. Außer der Kultur zeigte dieses Festival auch viele typische kulinarische Gerichte von Palabuhan Ratu und Sukabumi. Der Ciletuh Geopark liegt in Sukabumi, West Java. Hat die älteste Sammlung von riesigen Felsen auf der Insel Java mit prominenter Schönheit. Auf diesem Gebiet gibt es einen Strand, Wasserfall sowie die schönen Hügel. In diesem Park wird das Konzept der Harmonisierung der geologischen, biologischen und kulturellen Vielfalt durch die Prinzipien der Erhaltung, Bildung und nachhaltige Entwicklung gefördert. Er ist der einzige Geopark, der in der Westjava-Provinz ist. Liebe Zuhörer, der Standort des Festivals war an drei Orten zentralisiert. In den Distrikten Kasepuhan Adat Sinar Resmi Cisolok, Palabuhan Ratu, Panenjoan Ciemas. Die Hauptbühne liegt in Panenjoan, Taman Jaya im Ciemas Distrikt. Dieser Standort war der Austragungsort für die Eröffnung des CGF am 13. Oktober, die mit einer Reihe von Aktivitäten gefüllt war, einschließlich der Vorlage von Attrappen der UNESCO, der riesigen Fahnenanhebung, dem Weltrekord von 5000 Jipeng-Tänzer, Ausstellungen und mit Musikdarbietungen. Der Leiter des Ciemas Distrikts, Lesto Rosadi, sagte, dass seine Seite die Teilnahme der Gesellschaft an diesem Festival priorisiert habe und von daher kenne man die Entwicklung des Geopark-Managements. In diesem Jahr wird das Festival noch von der Westjava-Provinzregierung geleitet. Nächstes Jahr wird dieses diesjährige Kulturevent von der Sukabumi-Bezirksregierung verwaltet werden. Von dieser Tätigkeit wird erwartet, dass die Zahl der Touristen sowohl lokaler als auch ausländischer nach Westjava, vor allem nach Sukabumi, sich in Zukunft erhöhen wird.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir Ihnen einige Briefe und E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute, Sonntag, den 21. Oktober 2018, Wirzin, Indah Sahania und Dora am Mikrofon und wird Sie begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Zuerst möchten unsere Zuhörer der Reihe nach grüßen. Hallo Bert in Ottenau, wir grüßen auch Dietmar Wolf in Hammelburg, Dieter Leupold in Leipzig, Alfred Albrecht in Emmendingen, Lutz Winkler in Schmitten, Jürgen Kruger in Potsdam, Volker Wilschri in Dillingen, Saar. Hallo, wie geht es Ihnen alle? Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie unsere Sendung nun gut empfangen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Briefe und E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte von unseren Zuhörern freuen. Sie können unsere Sendung im Radio auf der Frequenz
9525 oder 3325 kHz oder als Livestreaming auf www.voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 45 Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer am Sonntag werden wir einigen indonesischen Poplieder während des Hörerbriefecke-Programmes für Sie spielen. Heute stellen wir Ihnen die Gruppe 5 Romeo vor. Zuerst hören wir das erste Lied von der Gruppe 5 Romeo mit dem Titel Semenjak Ada Dirimu. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
Ibu harunun harar indi sewoho empfangen wir emails und einen Brief von Herrn Detlef Jörg aus Berlin. Zuerst grüßen wir Herrn Detlef Jörg, der in der Gebrüder Rickstraße A und 40 Berlin wohnt. Hallo Herr Detlef Jörg, wie geht es Ihnen? Danke für Ihren Brief und Empfangsbericht. Wir empfangen in dieser Woche auch eine E-Mail von Herrn Hans Werner Lolike aus Dänemark. Herr Lolike wohnt in Stenmolen, Hede Husene, Dänemark. Hallo Herr Lolike, wie geht es Ihnen? In seiner E-Mail schrieb Herr Lolike wie folgt. Bei uns haben wir eine sehr warme und sommerliche Zeit. Die Klimaveränderungen ist sehr stark. Es ist viel warmer geworden bei uns. Dieses Jahr war kein Frühling. Es ist direkt von Winter in Sommer übergegangen. Ist es auch heißer in Indonesien geworden? Für Landwirtschaft ist es nicht gut. Es wird trockener und wenn Regen kommt, ist es sehr viel und gewaltsam. Uns geht es gut. Meine Frau und ich bin beide 70 Jahre innerhalb den letzten 6 Monaten geworden. Wir haben 3 erwachsene Kinder, alle mit Familie, das heißt wir haben 7 Enkelkinder. Wir versuchen zu reisen, wenn es möglich ist. Ich bedanke mich sehr für Brief und Kieselkarte und hoffe, dass es auch weiter möglich ist, die schönen Kieselkarten zu sammeln. Herr Lolike schickte uns auch einen Empfangsbrief. Er hat über Internet unsere Sendung zugehört. Danke, Herr Lolike, für Ihr E-Mail. Nun wird die Gruppe von Romeo das nächste Lied mit dem Titel Cantik oder Schön für Sie singen. Viel Spaß beim Zuhören. Musik 5 Romeo Cantik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir grüßen nun Herrn Patrick Robig, der in Geidorf, Gasse 8, Leibniz, Österreich wohnt. Hallo Herr Patrick Robig, wie geht es Ihnen? Herr Robig hat uns die E-Mail geschrieben. Er sendet uns den Empfangsbericht von unserer deutschsprachigen Sendung, die er auf der Kurzwelle 3325 kHz zugehört hat. Sinpo von unserer Sendung war 24332. Er benutzte den Empfänger AOR AR7030 mit 12,5 magnetische lange Drahtantenne. Danke Herr Patrick Robig für Ihren Empfangsbericht. Wir werden Ihren Empfangsbericht mit QSL-Karte bestätigen. Nun grüßen wir Herrn Helmut Matt. Hallo Herr Helmut Matt, wie geht es Ihnen? Danke für Ihre E-Mail. Herr Helmut Matt in Schürlinsmatten 5 Herbolzheim, Deutschland, schrieb in seiner E-Mail wie folgt. Im neuen Radiokurier ist ein zweiseitiger Bericht über euren Sender erschienen. Sicher wollt ihr ihn lesen. Ich schicke euch die beiden Seiten als PDF-Scan. Herr Patrick Robig und Herr Helmut Matt, danke schön für Ihre E-Mail und Empfangsbericht. Wir werden gerne Ihre Empfangsberichte bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Nun hören Sie wieder ein Poplied von der Gruppe 5 Romeo mit dem Titel Bukan Modus 2. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Pertama ku tak menyangka semua kan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo, meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku tak
suatu saat kita jadi.
Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu, maukah dirimu
katakan
satu cintaku.
Aku takkan bohong, ini bukanlah modus, namun jadi
for wir unser hörer brief ek ke program beenden motan wir Herrn Wolfgang Gartgitter in Tirol Österreich. Hallo Herr Wolfgang Gartgitter, wie geht es Ihnen? Herr Wolfgang Gartgitter hat uns eine E-Mail geschrieben und uns einen Empfangsbrief von unserer Sendung zugeschickt. Herr Wolfgang Gartgitter hat aber unsere Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz zugehört. Der Empfang war gut mit Sinpo 35433. In seiner E-Mail schrieb Herr Gartgitter aber die 3325 kHz aus Palangkaraya kann ja in Europa nur mit speziell Antenne empfangen werden. Danke Herr Wolfgang Gartgitter für Ihr E-Mail und den Empfangsbericht. Liebe Zuhörer, wir bekommen auch eine E-Mail von unserem deutschen Hörer, der in den Pasar Bali lebt. Er heißt Frank Schütig. Hallo Herr Frank Schütig, wie geht es Ihnen? Danke für Ihre E-Mail. In seiner E-Mail schrieb Herr Schütig wie folgt. Ich bin ein Deutscher, der derzeit auf Bali lebt. Seit 1971 bin ich Dixer. Und ich habe Ihre Sendung gehört und möchte Ihnen gern einen Bericht darüber schicken. Ich hoffe, das interessiert Sie. Ich war etwas erstaunt, Alzi in einem Forum gelesen habe, dass ihre Programme auf der Frequenz von RRI Palangkaraya 3325 kHz zu hören sind. Das musste ich natürlich sofort prüfen. Meinen Hobbyfreunden in Deutschland und natürlich auch mir stellt sich die Frage nach dem Sinn einer Ausstrahlung auf dieser Frequenz. In Europa ist das sicher kein brauchbarer Empfang möglich. Zumindest nicht für einen normalen Hörer. Gern würden wir auch wissen, ob wirklich aus Palangkaraya gesendet wird oder ob man nur die Frequenz benutzt. Herr Schütti schickte uns auch den Empfangsbrief von unserer Sendung zu, die er über die Kurzwelle 3325 kHz gehört hat. Der Empfang war gut mit SINPO 4544. Danke Herr Schütti für die E-Mail und den Empfangsbrief. Und zum Ende unseres Hörerbrief-Ecke-Programm präsentieren wir Ihnen noch ein Pop-Lied von der Gruppe von Romeo mit dem Titel Denganku Lebih Indah. Viel Spaß beim Zuhören. Lagu Denganku Lebih Indah 5 Romeo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Hörerbrief-Ecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Tuhanku, berikanlah dia untukku, jadikanlah cinta padaku. Meski dirinya belum bisa melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.